The Real World, der ehrliche Podcast.
Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
Es geht um die Liebe.
Das mit dem Sparkle, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück.
Was ist denn das jetzt für eine deprimierende Botschaft?
Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. In dieser Folge geht es um Sport und Fitness. Ja, richtig gehört, bei mir ist heute Arlo Piniak zu Gast. Er ist Bewegungstherapeut und Personal Trainer. Ihr kennt ihn vielleicht schon von seinem Instagram-Account @worketraininghamburg oder auch vielleicht aus einem meiner Artikel. Ich habe nämlich mit Arlo schon häufiger mal über Fitness und fitte Menschen vor allem auch gesprochen und auch schon mal eine Weile lang mit ihm trainiert. Falls ihr jetzt kurz davor seid abzuschalten, weil ihr nicht schon wieder was über Fitness und Sport und Pipapo hören wollt, womit ihr sowieso auf Instagram und im Internet dauernd beschallt werdet, dann wartet bitte noch kurz ab. Arlo ist nämlich kein Trainer wie jeder andere. Bei ihm gibt's keine Tipps à la so schaffst du es in 3 Wochen auszusehen wie Pamela Reif. Bei ihm geht's eher darum, dass man mal versteht, wie der Körper überhaupt funktioniert. Wie man Schmerzen nicht nur lindert, sondern die Ursachen behebt. Und dass man den Unterschied zwischen Spaß, Sport und Training versteht. In dieser Folge will ich mit Arlo vor allem über Motivation sprechen. Wie schafft man es, gute Vorhaben in die Tat umzusetzen? Wie können realistische Fitnessziele aussehen? Was machen mediale Vorbilder mit uns? Und warum ist es ihm eigentlich so ein inneres Anliegen, so viele Menschen wie möglich darüber aufzuklären, dass sie nicht alles glauben sollen, was ihnen Fitness-Influencer so verkaufen wollen? Im zweiten Teil von dem Podcast werden wir über eure Fragen sprechen, die ich auf Instagram vorher gesammelt hatte. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Nur, dass ihr Bescheid wisst, die Fragen werden später noch ausführlich beantwortet. Das passiert im zweiten Teil von dieser Folge. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass du da bist, Arlo. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben vor ein paar Jahren. Ich hatte damals schon immer so mal auf Instagram gepostet, ach, ich mache hier Sport und ich habe schon wieder Muskelkater und irgendwie läuft das alles nicht. Und damals hatte deine Frau, liebe Grüße an Inken, mich mal angeschrieben, dass Julia, du musst mal nach Hamburg zu Arlo kommen, der wird dir bestimmt weiterhelfen und dir mal sagen, was du vielleicht anders machen kannst oder musst. Und seither ist irgendwie ganz viel passiert bei dir.
Bei mir ja. Hat es denn bei dir geklappt? Hast du was anders gemacht, als wir uns gesehen haben?
Ja, ich habe, damals war ich ja auch hoch, wie lange ist das eigentlich her? Vielleicht so 3 Jahre. Da war ich ja auch hoch motiviert und habe auch echt eine ganze Weile lang das umgesetzt, was du mir gesagt hast. Wir werden da vielleicht später auch nochmal genauer drauf eingehen, was so deine Philosophie ist. Und vor allem aber habe ich jetzt auch durch deine Online-Kurse, die du ja im Corona-Jahr auch veröffentlicht hast, die habe ich mir auch nochmal alle angeguckt. Und
cool.
Ich habe halt viel über meinen Körper gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und das hilft mir sozusagen auf die Dauer. Also zum Beispiel, um nur mal einzusteigen, worum es hier heute überhaupt geht. Früher, wenn ich in einen Fitnesskurs oder so gegangen bin, wurde ich immer angeschrien, ja, mach doch mal den Squat ein bisschen tiefer, geh doch mal weiter runter, die Kniebeuge. Und ich habe mich immer so umgeguckt und gedacht, hey, wieso können das alle, wieso kann ich das nicht? Es geht einfach nicht weiter runter. Und als ich dann bei dir war, habe ich mal verstanden, warum das nicht geht. Nämlich, weil meine Hüftbeuger überhaupt nicht gedehnt waren. Also es war sozusagen körperlich nicht möglich für mich, weiter runter zu gehen. Und diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, das habe ich schon durch dich gelernt. Und ich glaube, ich weiß ja, dass du inzwischen auch eine sehr große Fangemeinde auf Instagram hast. Ja, ganz, ganz vielen Frauen, die, glaube ich, genau deswegen dir so an den Lippen hängen, weil sie halt auch mal so das Gefühl haben, okay, es wird ihnen nicht nur gesagt, sie müssen sich nur anstrengen, dann werden sie es schon schaffen, irgendwann irgendwelche körperlichen oder Fitnessziele zu erreichen, sondern dass sie mal verstehen, wie die Dinge überhaupt funktionieren. Jetzt treffen wir uns heute an einem Freitag. Die Olympischen Spiele sind fast vorbei.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es auch ein bisschen verfolgt hast.
Zum Teil, ein bisschen, ja.
Ich muss sagen, ich war dieses Jahr total inspiriert. Mich hat das total gefesselt, vielleicht auch, weil sonst nicht so viel Schönes passiert auf der Welt, dass man sich dann wenigstens so an so sportlichen Großereignissen erfreut. Ich habe nur auch in dem Zusammenhang viel darüber nachgedacht, was Athleten motiviert und was auch normale Menschen motivieren könnte, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, sich richtig zu bewegen. Denn wenn du jetzt ein professioneller Athlet bist, dann hast du ja immer so große Ereignisse im Blick. Also du weißt, Olympia ist dann und dann und darauf trainiere ich und darauf richte ich alles aus. Das hat ja ein normaler Mensch, wie ich jetzt zum Beispiel nicht. Dann sehe ich die Sportler im Fernsehen, denke mir so, cool, das motiviert mich jetzt irgendwie auch, was zu machen. Aber das Schwierige ist ja dann, für sich selber ein Ziel zu formulieren.
Ja.
Was würdest du da raten, wenn jemand motiviert ist, durch was auch immer, für sich selbst überhaupt ein Ziel zu formulieren oder festzulegen? Wie könnte sowas überhaupt aussehen?
Das ist mit jedem Kunden, den ich neu kennenlerne, das Erste, was wir in aller Ruhe machen, weil das relativ schwierig ist, da die Wünsche und die Erwartungen abzugleichen mit dem, was möglich ist und was sinnvoll ist. Aber eigentlich läuft das so ein bisschen wie so eine Verhandlung oder wie ein Feilschen. Denn wenn jemand, den ich neu kennenlerne, sagt, ich möchte dieses, jenes erreichen und ich dann sage, okay, dafür musst du das und das und das und das und das machen, dann sagt er möglicherweise, okay, vergiss es. Wo können wir uns dann treffen? Dann, was ist denn mit was Geringerem? Was ist, wenn ich nur das hinkriegen möchte? Oder was ist realistisch? Und wenn man da ein klares Ziel formuliert bekommt, wo man sagt, das möchte ich gerne und dafür ist der Aufwand für mich komplett machbar, dann klappt das eigentlich auch. Weil man sich am Anfang dazu committed hat und im Vorhinein eigentlich schon festgestellt hat, okay, das möchte ich gerne. Und wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, den hast du auch schon gesagt, ist dieser Unterschied zwischen Sport und Training. Also diese Begriffe werden ja sehr austauschbar verwendet, sind sie aber eben nicht, sondern Sport ist Olympia, wenn man da Hochsprung oder, keine Ahnung, Fußball macht. Und da geht es eben um die Ziele in dem Sport. Das heißt, da geht es darum, entweder hoch zu springen oder es geht vor allen Dingen um Gesellschaft oder Geld oder Erfolg oder Spaß, keine Ahnung. Und Training ist eben das andere. Und Training ist das, was ich mache mit meinen Kunden. Und was man eben wissen muss, ist, dass im Training die Frage, ob dir das Ganze Spaß bringt, überhaupt gar keine Rolle spielt. Und wenn man das von vornherein ausgeschlossen hat, dann überlegt man sich, will ich diese Arbeit machen oder nicht? Und wenn das ein erstrebenswertes Ziel ist oder der Leidensdruck groß genug ist, dann macht man es eigentlich auch. Problem ist immer nur, wenn man das vermischt und sagt, ich möchte gerne eine Sportart haben, die mir Spaß macht, die aber auch noch Trainingseffekte bringen soll, denn das passiert nicht oder das passiert nur zufällig. Und deswegen ist diese Trennung so wichtig.
Das ist ganz interessant, weil ja man immer so das Gefühl hat, die Botschaft, die so medial vermittelt wird, ist eigentlich häufig, du musst nur eine Sportart finden, die dir Spaß macht, dann bleibst du auch bei der Sache und hier probierst doch mal mit Rollschuhfahren, das ist ja jetzt auch so eine neue Trendsportart,
ja, prima.
Und dann kannst du das machen und dann stellen sich die Trainingseffekte schon von alleine ein und das ist ja auch sicherlich gesund, aber kannst du nochmal erklären, was du unter dem Begriff Training verstehst, also was macht man bei einem Training?
Wenn man mit irgendeiner Sportart anfängt und vorher überhaupt gar nichts gemacht hat, dann wird man in den ersten erfahrungsgemäß 10, 12 Wochen Trainingseffekte haben. Allerdings relativ geringe und dann hören sie auch auf, denn dann hat man sich an die Sportart angepasst. So ist eigentlich in jeder Sportart. Und Training bedeutet nun, dass man etwas am Körper als Schwachpunkt definiert und sagt, ich habe im Moment eine zu schlechte Haltung, um gut Rollstuhl zu fahren und ich möchte gern meine Haltung beheben. Und das mache ich, indem ich diese und jene Übung von hier bis da bringe, indem ich, das würde dann ein Trainer machen. Und so behebt man über Wochen systematisch einen Schwachpunkt und hat dann eine höhere körperliche Leistungsfähigkeit, um zum Beispiel eine Sportart auszuüben oder um Körperfett zu verbrennen oder um besser auszusehen oder um einfach keine Schmerzen zu haben. Das heißt, die Ansprüche sind völlig andere. Und im Sport ist es reiner Zufall, wenn er dich trainiert. Das ist so, als würde man sagen, das Training für einen Fußballspieler bestünde darin, dreimal pro Woche ein Spiel zu machen oder das Training für den Olympioniken bestünde daraus, fünfmal pro Woche Olympische Spiele zu machen. Das ist ja so nicht, sondern die trainieren an ihren athletischen Fähigkeiten, ihren Schwachpunkten, um gut zu sein für die Performance. War das eine Antwort?
Ja, ich dachte nur gerade, es ist ganz interessant, weil man ja inzwischen auch wirklich durch Social Media, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, von auch Profiathleten mitbekommt, was die so machen, was die im Kraftraum machen, ja, was die trainieren. Weil man hat sich, finde ich, früher immer so ein bisschen vorgestellt, wie du schon gerade sagst, naja, ein Fußballer spielt halt Fußball. Mhm. Und das macht er ganz oft und dann wird er irgendwann sehr gut. Und jetzt mal ganz lapidar gesagt.
Klar, klar.
Und genauso ist es aber auch mit Leichtathleten oder wem auch immer. Und dadurch, dass man dann doch mal so einen Einblick bekommt, was steckt eigentlich dahinter und auch eine 10.000-Meter-Läuferin wie Constanze Klosterhalfen beispielsweise muss irgendwie im Kraftraum Gewichte stemmen, damit sie überhaupt die körperlichen Voraussetzungen dafür schafft, diese Strecke laufen zu können, das kriegt man halt so langsam etwas mehr mit, was eigentlich noch dahinter steckt und was ja für den Privatgebrauch eigentlich genau das Gleiche ist.
Total, ja. Und ich finde es eigentlich auch sehr gut, weil es ja häufig dieses Problem gibt, dass man sich mit solchen Menschen vergleicht. Und wenn man dann sieht, was dahinter steht, dann könnte man das ja lassen. Weil man merkt, okay, den Aufwand kann ich nicht bringen, den Aufwand will ich nicht bringen. Und deswegen ist diese Einsicht zu Leistungssportlern eigentlich sehr gut. Und das ist einer der häufigsten Fehler, der in der Fitnesswelt passiert, dass Dinge aus dem Leistungssport übernommen werden und dann auf Freizeitathleten angewendet werden. Also da gibt es wahnsinnig viele technische Feinheiten, wie ein Profimarathonläufer läuft, wie ein Freizeitmarathonläufer läuft oder Trainingspläne von Profis übernehmen und das als Anfänger versuchen, ist so einer der häufigsten und schlimmsten Fehler. Und wenn man so ein bisschen versteht, was die für ein Leben leben, es ist deren Beruf größtenteils, dann kann man für sich selber vielleicht auch realistischere Ziele setzen oder Frieden damit finden. Zu sagen, ja, ich sehe nicht aus wie Simone Biles. Okay, aber ich trainiere auch nicht 30 Stunden die Woche.
Ja, insofern. Das stimmt. Es gibt ja auch häufig dann so Artikel, gerade wenn jetzt irgendwelche Sportgroßereignisse sind, trainieren wie so und so. Und
genau, was
das kann eine Inspiration sein, aber es muss einem irgendwie klar sein, dass man trotzdem niemals oder nur sehr unwahrscheinlich dahin kommt an diesem Punkt.
Will man das überhaupt? Genau.
Apropos unwahrscheinliche oder unrealistische Vorbilder. Wir haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, mal zusammen ein Interview gemacht über J.Lo, die damals 50 war und die einfach einen unfassbaren Körper hat.
Zu lange ist das schon her.
Ich glaube ja, Jennifer Lopez. Das war nämlich bei irgendeinem Auftritt, deswegen muss es vor dem Beginn vor Corona gewesen sein. Doch, bei Super Bowl war das.
Das war Super Bowl, ja, ja.
Und jetzt eben neulich musste ich daran wieder denken, weil sie jetzt zum 52. Geburtstag Fotos gepostet hat, wo sie auf einer Yacht war. Sie hat jetzt gar kein Körperfett mehr. Es ist alles.
Sie schon nicht, ja.
Es sieht wirklich krass aus. Aber natürlich war wieder der gleiche Effekt zu beobachten, dass die Leute alle drunter geschrieben: Oh mein Gott, wie toll. Und ich möchte mit 52 auch genauso aussehen. Und guck mal, wie ich mit 30 aussehe. Und also diese Maschinerie ging wieder los. Ja. Du bist da ja auch relativ kritisch eingestellt. Warum ist das so schwierig, wenn man diese Körper, diese Prominenten sieht, wie die aussehen und wenn man dann denkt, oh Gott, wie sehe ich denn aus im Vergleich?
Ja, furchtbar. Bei dem Artikel damals, da gab es diese tollen Fotos, wie sie beim Super Bowl sich zeigt. Und dann gab es aber Fotos von ein paar Tagen später, wo sie einfach casual irgendwo war, wo sie verhältnismäßig normal aussah. Also da war einfach nur der Unterschied von gut ausgeleuchtet, gut geschminkt, gut abgetrennt sozusagen. Die Kleidung, das war nochmal sehr deutlich. Aber man muss schon sagen, also die ist wirklich unfassbar fit und wahnsinnig leistungsfähig, nach wie vor. Aber sie ist halt auch Berufstänzerin und sie trainiert wahrscheinlich 5-mal die Woche 1,5 Stunden Krafttraining und tanzt um die 20 Stunden die Woche oder vielleicht auch nur 15, wenn sie gerade kein Projekt hat. Sich damit zu vergleichen, ist eigentlich genau das Gleiche, wie sich mit irgendeinem Olympioniken zu vergleichen. Das macht wenig Sinn und es ist ja auch nicht unser Job. Also meiner zum Teil irgendwie schon, aber also es ist halt ihr Job, so auszusehen. Und das größte Problem finde ich eigentlich, dass es häufig die Situation gibt, dass Leute so trainieren, so ackern, so arbeiten und dann aber es als leicht darstellen, weil das zur Darstellung eines Stars gehört. Ich führe ein ganz leichtes Leben mit meinen Kindern, ich hänge auf einer Yacht rum. Nee, du ackerst den ganzen Tag, um so auszusehen. Du verzichtest auf alles, um so auszusehen. Und dann siehst du so aus. Und wenn man es dann leicht darstellt, dann ist es natürlich die ultimative Demütigung für jeden anderen. Und das gibt es ja häufig, auch bei Influencern oder so dieses, du musst nur diese paar Übungen machen und schon siehst du aus wie ich. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Also ich habe immer den Eindruck, es gibt schon langsam so einen Wandel, also dass das nicht mehr ganz so dieses, ja, die Message ist nicht mehr so ganz so, ja, streng dich nur an, dann wird das schon alles klappen. Also das kommt schon langsam an, weil die Menschen sich einfach im Großen und Ganzen, wer sich für Fitness interessiert, der kriegt ja nach einer Weile auch mit, wie es so läuft.
Genau, so
und
geht's nicht. Das,
man kann
nicht
so geht es nicht.
Gewalt also, durchbeißen, ist Quatsch.
Genau, das schon. Aber natürlich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, dass man sich dann doch kurz verunsichern lässt. Also ich glaube, das kennt fast jeder. Man sieht dann diese Fotos. Man weiß auch vielleicht sogar, was dahinter steckt oder es ist einem irgendwie klar. Aber trotzdem denkt man, wie kann das sein? Das ist ja krass, ne?
Ja, und dann, so nach dem Motto, mehr Realität auf Instagram.
Ja,
es ist
genau,
halt immer nur ein Ausschnitt und immer nur ein Moment und alles andere wird nicht gezeigt. Und es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, so auszusehen. Das eigentliche Problem wäre ja zu sagen, warum wir das überhaupt als Ideal annehmen. Nicht? Also eigentlich könnte man da einsetzen, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit.
Ja.
Aber eigentlich kann ein Körper, der so wahnsinnig trainiert ist, so gequält, so fettarm, so viel Verzicht hinter sich hat, nicht als Ideal herhalten. Das ist nicht gesund. Das ist eine Momentaufnahme, die eine sehr hohe Leistungsfähigkeit widerspiegelt, die aber keiner halten kann. Also es ist ein komplexes Problem, zum Glück viel im Wandel.
Ja, das stimmt. Ich wollte dich jetzt mal noch was ganz anderes fragen. Und zwar ist häufig von einem aktiven Lebensstil die Rede. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Krankenkasse diese Heftchen zugeschickt bekomme, die man so jedes Vierteljahr kriegt, ne, steht halt so, ja, machen Sie doch mal dies, gehen Sie doch mal ein paar mehr Schritte am Tag, gehen Sie doch mal schwimmen. Hauptsache ist, dass Sie irgendwie einen aktiven Lifestyle haben. Mit gleichen Marketing-Floskeln und Methoden werden auch Klamotten von Fitness-Brands beworben. Ja. Also hier ist deine Leggings, mit der du den ganzen Tag deinen aktiven Lebensstil eben bestreiten kannst. Das ist ja alles schön und gut, aber was würdest du denn unter einem aktiven Lebensstil verstehen? Ist das ein Konzept, was für dich überhaupt Sinn ergibt?
Nee, gar nicht. Ich muss auch immer lachen, wenn ich das höre. Das ist so wie sportlich Autofahren oder so. Was ist das bitte?
Ja.
Verstehe ich auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese ganze Bewegung jetzt mit den Spitzen in den Extremen oder auch einfach zu sagen, okay, irgendwie mehr Bewegung ist besser, ist natürlich schon irgendwie richtig, klar. Für mich ist der wichtigste Punkt dabei, vielleicht ein bisschen speziell, aber gut, ist ja mein Job. Dadurch, dass wir alle sehr viel sitzen, haben fast alle Menschen Probleme mit ihrem Bewegungsmuster, bewegen sich nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und das führt dazu, dass sie viele Muskeln an ihrem Körper gar nicht einsetzen und einen geringen Teil ihrer Muskulatur überlasten. Das führt auch wieder zu Schmerzen, Fehlhaltung und so weiter. Und es ist wichtig, viel Energie zu verbrauchen, aber ich kann meinen Kunden besonders helfen, wenn ich ihnen zeige, wie sie bei den Dingen, die sie eh tun, nicht 30% ihrer Muskulatur einsetzen, sondern 100% ihrer Muskulatur. Mhm. Das heißt also nicht sozusagen ein kleiner Teil schleppt den ganzen Körper hinter sich her, sondern der Körper arbeitet so, wie es eigentlich mal gedacht war, als Ganzes. Und damit ist das Aktivitätslevel desjenigen deutlich höher. Erstens, weil er in der Bewegung, also wenn er dann die Treppe hochgeht und alle Muskeln benutzt, hat er eine höhere Anstrengung und das ist ein höheres Aktivitätslevel. Aber auch dadurch, dass die Bewegung richtig ist, wird alles leichter und deswegen bewegt man sich grundsätzlich mehr, weil es nicht mehr so mühsam ist. Es ist, wenn man sich richtig bewegt, kein Problem, die Treppe hochzugehen. Wenn man sich falsch bewegt, tut es weh und ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen ist es wichtig, das Aktivitätslevel hochzubringen, aber der Weg zu sagen, jemandem, der 14 Stunden gesessen hat, so und hopp, hopp, hoch vom Sofa und jetzt machen wir nochmal irgendein Workout mit Bewegungen, die dich komplett überfordern, ist, funktioniert nicht. Das haben wir gesehen.
Was kann man denn beim Treppengehen falsch machen?
Ganz viel, ganz viel. Also jeder Mensch hat ein ideales Bewegungsmuster, was er als Kind mal hatte und die allermeisten haben das verlernt. Der eine, den ich auf der Straße sehe, einer von 500 oder 1000 oder so, der gerade geht, der hat auch das als Lebensinhalt sozusagen. Also der sich richtig bewegt. Und praktisch alle anderen haben irgendwelche Einschränkungen, die dazu führen, dass sie zum Beispiel die Po-Muskulatur nicht richtig einsetzen können. Und das ist ein typischer Fehler beim Treppesteigen. Das bedeutet, wenn man beim Treppesteigen ganz konkret den Ballen aufsetzt, aber nicht die Ferse, also das heißt sozusagen auf Fußspitzen hochgeht und in der Sekunde, wo man die Treppe hochgeht, das Knie nach vorne schiebt, dann setzt man praktisch nur die Oberschenkelvorderseite ein und deswegen wird die Oberschenkelvorderseite brennen. Das Knie wird wehtun, der Rücken wird wehtun, man wird vollkommen platt sein, wenn man im vierten Stock ankommt. Richtig wäre, dass man den ganzen Fuß aufsetzt, was bei einigen Treppen, ich bin gerade in Kölner Dom hochgelaufen, das ging nicht, das hat dann ganz schön gezwiebelt, weil die Treppen zu klein waren, die Stufen waren zu klein, um den ganzen Fuß drauf zu bringen. Und in der Sekunde, wo ich drücke, muss ich mein vorderes Knie nach hinten bewegen. Das fühlt sich anfangs wahnsinnig fremd an, aber durch ein sinnvolles Training kann man das so automatisieren, dass man nicht mehr drüber nachdenkt.
Okay, dann sind wir jetzt aber wieder zurück bei dem Punkt, dass man eigentlich, um richtig Treppen gehen zu können, erstmal trainieren muss.
Absolut.
Und nicht, also ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Fitnesswatch um, die mir dann immer einmal in der Stunde so eine Mitteilung sendet, bitte bewege dich, es ist Zeit für eine Pause und steh mal auf. Und das, also manchmal mache ich dann irgendwas, manchmal kreise ich so mit den Armen, damit sie wieder ruhig ist. Manchmal gehe ich halt wirklich ein paar Schritte oder so. Ich finde es jetzt an sich nicht schlecht, das ist so irgendwie so ganz witzig, ne, dass man mal merkt, wie lange man überhaupt sitzt. Aber natürlich wäre dann sozusagen auch da wieder der erste Schritt Training und dann ist die Bewegung.
Ja, es ist das Problem ist ja, wenn man sich falsch bewegt, dann gibt es keinen zufälligen Weg, dass man irgendwie lernt, sich richtig zu bewegen. Sondern egal, was du tust, du wirst es falsch machen. Du wirst falsch Treppen laufen, du wirst falsch laufen, falsch Yoga machen, falsch egal was. Und nur wenn du einmal darauf gestoßen wirst, wie dein persönlicher Fehler ist, wenn du das erkennst und den veränderst, dann kannst du das auf alles andere übertragen. Und dann hast du eine völlig andere Wirksamkeit im Verhältnis auf egal was. Du bist leistungsfähig, du kannst den Kölner Dom schneller hochlatschen oder du kannst mehr Fett verbrennen, wenn das dein Ziel ist, oder du kannst schneller ans Ziel kommen, besser Fußball spielen, egal, besser Yoga machen, völlig wurscht, oder einfach nur entspannter deinen Alltag gestalten, was auch wahnsinnig wertvoll ist, denn wenn der Alltag mich körperlich überfordert, und das ist die Situation bei sehr vielen Menschen, die es gar nicht merken, wenn ich mich falsch bewege, kann es sehr gut sein, dass der Alltag mich körperlich überfordert. Mhm. Und das stresst. Und was Stress macht, ist, glaube ich, klar. Also das wollen wir alle nicht. Genau. Und so kann man auf die Weise viel mehr bewirken, als wenn man sagt, los, ja. Go, streng dich an, mach ja. Doll, was, egal was, mach irgendwas. So, weißt du, ja. Das ist halt so sinnlos.
wo man da genau ansetzen kann, darüber können wir ja gleich im zweiten Teil nochmal sprechen, denn das war natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, eine sehr häufige Frage, wo fängt man überhaupt an und wie fängt man überhaupt an? Ja. Das ist sicherlich auch das, womit du ja am häufigsten konfrontiert bist von Leuten, die einfach gar nicht wissen mehr vor lauter, mach doch mal Sport, wo sie überhaupt ansetzen sollen.
Sollen sie ja gar nicht, sie sollen ja trainieren.
Genau, jetzt habe ich schon falsch gesagt. Ja.
Nein, Spaß.
Ich auch nochmal hier ein bisschen gerade hin.
Das ist auch ein wichtiger Punkt mit dem, ich setze mich gerade hin. Die Haltung ist ein Ergebnis davon, wie deine Muskulatur aufgebaut ist. Wenn du dich einfach gerade hinsetzt, dann überlastest du die Muskulatur, die es nicht kann. Das heißt, so der Hinweis an die Kinder, sitz gerade oder steh gerade oder so, der hilft häufig gar nicht und führt nur zu Stress oder Überforderung. Sondern man müsste der Muskulatur, die überfordert ist, sagen, mach weniger. Der Muskulatur, die gar nichts macht, sagen, mach mal mit. Und dann kann das mit dem gerade sitzen, gerade stehen, Nacken gerade halten, was auch immer, aus dem Hohlkreuz kommen, passieren. Aber das zu machen oder sich selbst zu zwingen, sitzt gerade, stresst.
Aber das hast du doch bestimmt ganz häufig auch in deinem privaten Umfeld, oder wenn du irgendwo unterwegs bist, dass die Leute
genau,
sich dann
so... gerade hin. Ja, klar, immer. Ich versuche klar. Wirklich eins zu sagen, es hilft nicht und auch die gerade Position ist nicht die man immer haben sollte, sondern Positionswechsel sind wichtig. Genau, das sind so Sachen, die sich hartnäckig durchziehen und aber gar nicht stimmen.
Okay. Ich wollte jetzt nochmal auf deine Instagram-Community eingehen, weil es soll jetzt hier nicht ständig die ganze Zeit nur über Instagram gehen, aber ich finde so interessant, dass immer so viele neue Themen aufkommen. Ich würde mal behaupten, du hast wahrscheinlich mehr Frauen, die dir da schreiben, oder? So wirkt es zumindest teilweise. Oder ist es 50-50?
Nee, es sind schon mehr Frauen, aber vor allen Dingen fragen mehr Frauen, ganz klar, auf
genau.
Jeden Fall.
Also. Und das finde ich so interessant, weil man merkt eben, ihr müsst mal auf Alus Profil vorbeischauen. Da sind auch ganz viele Highlights zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, zum Beispiel abgespeichert, wo in Videoform alles ganz genau erklärt wird, zu ganz spezifischen Fragen auch teilweise. Aber ich finde das so interessant, weil man immer merkt, okay, was kann es jetzt zum Thema Fitness noch wieder an neuem Content oder neuen Fragen geben, aber die Fragen scheinen ja aus der Community zu kommen.
Sehr häufig, sehr viel.
Früher warst du, glaube ich, eher ein bisschen Social Media,
scheu.
Zögerlich, scheu, das hat sich total gewandelt.
Ja.
Was hast du denn vielleicht auch für deine Arbeit daraus gelernt, aus diesem Austausch mit der Community? Was sind so die Fragen, die am häufigsten an dich herangetragen werden?
Also ich hatte wenig Zugang zu Instagram, habe so ein paar Sachen verfolgt, aber mir haben Leute in meiner Firma schon häufiger gesagt, komm, mach doch mal Instagram, das wäre doch was für dich. Und ich hatte immer das Problem, dass wenn mir keiner eine Frage stellt, dann habe ich auch nicht den Drang, ihm irgendwas zu erzählen. So, es ist so, warum soll ich ihm irgendwas über Knieberg erzählen, wenn er es nicht wissen will?
Ja.
Und es kommen aber Fragen, es kommen ganz viele Fragen. Und deswegen habe ich riesig Spaß daran, das zu beantworten und eben vor allen Dingen auch das auf eine andere Art und Weise zu beantworten, als die Leute schon mal gehört haben. Denn sie merken ja selber, du hast jetzt 10-mal versucht, reißt deinen Schweinehund zusammen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es überhaupt keinen Schweinehund gibt in dem Sinne. Aber wenn ich ihnen dann etwas sage, was erklärt, warum sich der Körper gegen dies oder jenes sperrt und sie das dann verändern und merken, jetzt geht's auf einmal, dann macht mir das auch eine Wahnsinnsfreude. Also es ist wirklich ein toller und ist aufwendig, aber es macht auch wirklich mir richtig viel Spaß. Und ich kriege sensationelles Feedback von Leuten, die sagen, mega, ich hatte seit 10 Jahren Probleme, Schmerzen, sonst irgendwas und jetzt nicht mehr. Das gibt mir auch wahnsinnig viel. Und die meisten Fragen sind einfach aus dem Bereich Schmerz insgesamt. Es geht mir nicht und auch vielen meiner Kunden nicht primär um ein bisschen schicker oder 3 Kilo weniger oder so. Man kann das besprechen, aber eigentlich geht es vor allen Dingen darum, sich in seinem Körper gut zu fühlen, keine Schmerzen zu haben, den Aufgaben gewachsen zu sein, die man so hat. Und wenn du, keine Ahnung, heute habe ich geredet über Beckenboden und gestern über Symphyse, einfach weil das der Bereich war um die Schwangerschaft herum. Wenn man da akut Probleme hat, dann ist alles Mist. Und wenn ich dann jemandem helfen kann, seine Schmerzen in der Symphyse zu beheben, dann habe ich da eine tolle Wirkung. Und das freut mich wahnsinnig. Also das ist schon echt was Tolles.
je mehr Leute dir da folgen und da sich das auch angucken, was du erzählst, das bringt ja auch eine Verantwortung mit sich. Warum ist dir das so ein inneres Anliegen, dieses Wissen zu teilen? Also du könntest ja auch sagen, also entweder müsst ihr nach Hamburg in mein Studio kommen oder ja, hier den Kurs kaufen. Du machst ja sehr viel Content, den man so jetzt nicht einfach so frei zur Verfügung gestellt bekommt.
Ja.
Wieso ist dir das so ein inneres Bedürfnis, das zu machen?
Habe ich schon immer. Also ich habe wirklich schon mit 13, mit den Leuten, mit denen ich zusammen Sport gemacht habe, schon mit denen da gesessen und gesagt, guck mal hier, mach das doch mal mehr so und guck, was ist, wenn es so ist. Und wenn du es so machst, dann machst du es, dann tut es nicht so weh. Und ich habe einen wahnsinnigen Drang zu helfen, schon immer, was diese Sport- und Körpersache angeht. Und ich habe auch selber viel Mist gehabt mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit. Also ich bin kein erfolgreicher Leistungssportler, überhaupt nicht, sondern ich habe mehr oder weniger jedes Problem, was ich bespreche, schon selber gehabt. Bei der Symphyse ist es zum Beispiel so, dass ich 2 Jahre kein Fahrrad fahren konnte, weil mir irgendein bekloppter Arzt immer gesagt hat, ich hätte eine Entzündung in der Prostata. Bis mir dann jemand den Hinweis gegeben hat, probier doch mal deine Symphyse zu stabilisieren. Dann habe ich meine Symphyse stabilisiert und war sofort schmerzfrei. Das heißt, ich habe die allermeisten Probleme, über die ich berichte, entweder selber erlebt oder bei Kunden, die mir wichtig sind, gemerkt, was das für ein Leidensdruck ist. Und wenn ich sehe, dass mir jemand anders dieselbe Geschichte erzählt, dann weiß ich, wie furchtbar es ihm geht. Und dann freue ich mich einfach, wenn ich ihm helfen kann.
Gab es ein Thema, bei dem du wirklich überrascht warst, welche Reaktionen das hervorgerufen hat?
Ja, so viele.
Ja.
So viele. Es ist wirklich der Wahnsinn, weil also es ist unfassbar, was mir die Leute für Geschichten erzählen, was sie mir an Vertrauen entgegenbringen und was ich dann für Einblick in Bereiche bekomme, wo ich denke, das gibt es doch nicht. Also zum Beispiel hatten wir letztens eine Geschichte, wo, ich weiß nicht, wie es angefangen hat, aber irgendwer hat sich darüber aufgeregt, dass zu dicke Frauen doch bitte keine Shorts tragen mögen. Und darauf gab es dann Gegenreaktionen. Und aber überhaupt der Gedanke, dass man an einem heißen Tag sagt, ich ziehe heute keine Shorts an, weil ich fühle mich darin nicht hübsch genug. Das ist was, das hat mich also sowas von überrascht, berührt. Und dann habe ich das erzählt auf Instagram und mir haben wirklich tausende Leute tatsächlich gesagt, ist bei mir auch so, ist bei mir auch so, ist völlig normal. Also das sind Einblicke in eine Welt sozusagen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und so ist das in vielen Bereichen. Auch wenn jemand mit Rückenschmerzen zum Arzt geht, was die Leute für Geschichten erleben, dass erstmal die Antwort kommt, nehmen Sie erstmal 15 Kilo ab. Wo man sagt, was für ein dummes Zeug ist das denn bitte? Der Körper ist vollkommen anders gebaut. 15, auch 30 Kilo haben überhaupt keine Wirkung auf sowas. Das ist quasi Verweigerung von Hilfe. Und die Hilfe, die dann angeboten wird, ist dann großteilig heiße Rolle oder Operation, anstatt da anzusetzen, wo das Problem ist, nämlich in der Qualität der Bewegung. Und sehr, sehr häufig ist es ganz leicht, wie man mit dem diagnostizierten Bandscheibenvorfall mit ein paar Hinweisen, Übungen, Veränderungen des Bewegungsmusters zu zeigen, wie er sich komplett schmerzfrei bewegen kann. Und ja, so lerne ich wahnsinnig viel. Einblicke in unterschiedlichste Bereiche ist ganz toll und teilweise auch erschreckend, furchtbar. Und wenn ich dann irgendwas beitragen kann, finde ich es auch wieder toll. Also ich habe schon den Drang, Leuten zu helfen, dass sie so einen Scheiß nicht erfahren müssen.
Hast du denn aus deiner Beobachtung heraus das Gefühl, dass Frauen sich schon noch mal mehr mit dem eigenen Körper auseinandersetzen? Anders als Männer, siehst du da eine Tendenz, also gerade dieses Shorts-Beispiel, auch dieses mit dem zum Arzt gehen und erstmal gesagt bekommen, abzunehmen, das passiert einem Mann genauso, aber ich glaube, eine Frau stößt das in eine noch viel größere Lebenskrise, sage ich mal. Es ist ein Klischee, aber ich würde mal sagen, das ist in vielen Fällen so.
Ich bin relativ sicher, dass das Klischee beim Mann genauso wirkt, aber ein bisschen anders ist. Einfach weil die klischeehafte Rolle der Frau geht über Optik. Und die klischeehafte Rolle des Mannes geht über Stärke, über, keine Ahnung, Macht oder Kaufkraft, keine Ahnung was. Aber ich lerne Menschen ja sehr privat kennen, wenn ich mit jemandem 1:1 bin. Und die Scham oder die Komplexe oder die furchtbare Empfindung ist bei Männern genauso da, bezieht sich aber nicht auf das Aussehen, sondern darüber, dass jemand, eben nicht stark ist, dass er nicht leistungsfähig ist, dass er es nicht schafft, weil es ihm schlecht geht, so viel zu arbeiten, dass er reich und mächtig ist und Status erarbeiten kann. Also ich würde denken, dass Männer da nicht besser dastehen, nur eben auf einer anderen Ebene.
Auf einer anderen Art und Weise, ja.
Die aber auf gar keinen Fall besser ist. Aber es ist natürlich so, wenn man einmal an einem Kiosk vorbeigeht und dann sieht, was da an Frauenbildern dargestellt ist, ist so, das gibt es doch nicht. Instagram wieder ist natürlich so, dass da inzwischen eine Menge tolle Leute sprechen und sagen, guck mal hier, das ist doch alles nicht realistisch und echte Menschen funktionieren so und so weiter. Aber der Kiosk gegenüber, also am Hauptbahnhof, da sieht es noch anders aus. Also das dauert noch ein paar Jahre, bis es da ankommt, glaube ich.
Ja, und aber schon auch eben so im Alltag. Also ich hatte dir im Vorfeld auch schon geschickt, es gab jetzt eine Umfrage von der LMU München. Die haben erwachsene Menschen befragt, wie sie sich im Corona-Jahr fitnessmäßig entwickelt haben. Und da haben eben 40% der befragten Erwachsenen gesagt, dass sie im Schnitt 5 Kilo zugenommen haben.
Ja.
Da weiß man natürlich, was gemeint ist. Das ist einfach das, was auf der Waage dann steht, was sicherlich durch einen Bewegungsmangel vielleicht auch zustande gekommen ist. Durch irgendwie, es ist sonst nichts los, dann isst man abends wenigstens was vom Fernseher und gießt sich noch ein Glas Wein dazu ein oder wie auch immer. Mhm. Jeder kennt es. Trotzdem, aus allem, was ich von dir bislang mitbekommen habe, würde ich jetzt mal vermuten, dass du sagst, diese 5 Kilo, das ist jetzt noch nicht mal eine Aussage darüber, wie dieser Mensch gesundheitlich dasteht im Moment, oder?
Ja, genau. Das sind 2 Sachen, die da drin stecken. Also wenn du jetzt gesagt hättest, die Umfrage hat klar belegt und sauber gemessen, dass diese Menschen 5 Kilo Fett zugenommen hätten, dann würde man sagen, okay, das war für alle ein relativ stressiges Jahr. Und Stress blockt den Fettstoffwechsel. Es ist wirklich relativ einfach. Jeder Mensch, der gestresst ist, kann seine Energie nicht aus Fett holen. Und so kann man das ganz locker erklären. Aber ich glaube nicht, dass es so war, sondern Gewicht als Maß ist absurd. Gewicht als Maß für egal was ist absurd, weil Gewicht eben aus vielen Elementen besteht. Aus Körperfett, ja, aber eben auch aus Muskelmasse und vor allen Dingen aus Darminhalt oder eben aus Wasser oder aus Salzeinlagerung, ne, mit Wasser oder eben auch einfach hormonellen Zyklen, die Männer genauso haben wie Frauen. Das heißt, eine Schwankung von einem 80 Kilo Mann oder Frau von 5 Kilo hoch oder runter sagt überhaupt nichts über das Körperfett aus. Und doch hält sich dieser Wert so hartnäckig und es ist sogar so tief drin, dass selbst Menschen, denen ich es ausführlich erklärt habe und gesagt habe, wir messen jetzt dein Fett und guck mal, dein Fett ist runtergegangen, dann sagen Menschen, die es trotzdem vollkommen verstanden haben, ja, aber ich bin auf der Waage 2 Kilo schwerer. Und ich so, ja, aber das haben wir doch. Das ist so tief drin und so absurd. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, die Waage rituell zu zerstören und sich nie wieder draufzustellen, bis man nicht Sport macht, der in irgendeiner Gewichtsklasse gemessen wird. Mhm. Für alle anderen ist es vollkommen egal.
Also würdest du jetzt auch sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, hallo, ich habe jetzt im Corona-Jahr irgendwie, oh, ich fühle mich irgendwie so, ich habe irgendwie zugenommen und es passt irgendwie nichts mehr. Was würdest du denn dann dieser Person sagen?
Das auseinandernehmen und sagen, okay. So, warte mal, ganz kurz. Okay, du fühlst dich schlapp, dir geht's nicht so gut. Okay, das ist eine Aufgabenstellung, daran kann man arbeiten, dafür kann man das machen, das machen, das machen. Und dann wirst du mehr Energie haben. Das hat nichts mit der Waage, nichts mit den Klamotten zu tun, gar nichts. In den allermeisten Fällen ist es eher vorteilhaft für die Leistungsfähigkeit, für die Regeneration, wenn man ein bisschen mehr Fett hat. Das sieht man daran, dass jeder Sportler in der Offseason, wenn er nicht gerade in der Gewichtsklasse antreten muss, sofort 10, 15, 20 Kilo Fett auflädt, weil man so besser trainieren kann, ganz einfach. Die andere Frage ist, wenn jemand sagt, ich möchte abnehmen, dann muss ich mir erklären, dass Abnehmen keine sinnvolle Funktion ist, es sei denn, er tritt einer Sportart an. Was man machen kann, ist Körperfett reduzieren.
Mhm.
Und Körperfett reduzieren ist aber wiederum auch etwas, was wahnsinnig langsam geht, was den kompletten Lebensstil beinhaltet und vor allen Dingen eben bedeutet, dass man keinen Stress verursachen darf. Das heißt also irgendeine Radikalnummer, okay, alles klar, jetzt in den nächsten 4 Wochen und morgens und abends und dies und das, das ist totaler Unfug, kontraproduktiv, schwächt, schädigt, verbrennt mehr Muskelmasse, als es Fett abbaut. Aber jemandem beizubringen, wie man langfristig einen gesunden, guten Fettstoffwechsel entwickelt, ist eine gute Sache, denn Fett ist ein Energiespeicher und wenn man einen guten Fettstoffwechsel hat, dann kann man diese Energie nutzen, das ist hilfreich. Wenn man in der Lage ist, an einem Tag 20-30% seiner Energie aus Körperfett zu holen, dann hilft das. Dann hat man mehr Energie. Dann ist man nicht so abhängig von, boah, ich brauche jetzt was zu essen, gib es mir sofort, sondern ist okay, kann auch in 2 Stunden stattfinden, kein Problem.
Ja.
Das ist schon was Gutes. Aber das sind völlig separate Elemente, die man auch anders behandeln muss.
Ich finde, wir sind jetzt schon eigentlich bei Teil 2 von diesem Podcast angekommen. Du hast sozusagen selber dahin geleitet, dass wir jetzt mal nämlich ein bisschen konkreter noch werden und auch mal besprechen, was kann man denn eigentlich machen. Eine Frage, die zum Beispiel häufiger gestellt wurde, auch auf Instagram war, was ist dran an der 10.000-Schritte-Regel? Also ich glaube, das ist sowas, was sich jetzt auch nochmal im Corona-Jahr bei vielen so eingebrannt hat. Ja, du musst am wenigstens 10.000 Schritte am Tag gehen, wenn du schon sonst dich nicht bewegst und nur zu Hause rumhängst.
Ja. Also es ist wirklich mega willkürlich. Es ist komplett willkürlich. Es hat keinen ernsthaften Wert, jetzt in dem Sinne 10.000 Schritte zu gehen. Die Aktivität, die man braucht, um 10.000 Schritte zu gehen, ist ganz gut. Aber ich gehe wahrscheinlich keine 1.000 Schritte am Tag. Ich hasse Latschen. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich habe die Aktivität, weil ich Sport mache und so weiter. Aber die Schritte an sich sagen gar nichts aus. Das Level, was es bedeutet, 10.000 Schritte zu machen, ist ganz gut. Aber es ist kein Training. Es hat überhaupt nichts mit Trainingseffekten zu tun, sondern es ist einfach nur ein Aktivitätslevel. Man nennt das im Sport NEAT, also Non-Exercise Activity Thermogenese. Das heißt, man verbrennt Wärme einfach nur durch Dinge, die man tut. Das ist ein Element von, je nachdem, wie man es aufteilt, 7, 8 oder sowas, um einen funktionierenden Fettstoffwechsel zu erzeugen. Nicht das Wichtigste, wirklich nicht das Wichtigste. Und man kann es auf jede andere Weise auch machen.
Du hast jetzt gerade schon den Fettstoffwechsel angesprochen. Wie würde denn jetzt ein Tag bei einer willkürlich ausgewählten Person, die vielleicht im Homeoffice sitzt, viel am Computer arbeitet, wie würde so ein Tag aussehen, wo du sagst, okay, das macht irgendwie Sinn, die und die Elemente sollten vielleicht vorkommen. Klar. Das ist ein perfekter, aktiver, gut genutzter Tag, der alles richtig in Schwung bringt.
Okay, kein Problem. Also einmal ist die Sache mit Sitzen ist wirklich mies, das kann man einfach festhalten. Und je häufiger man aufsteht, einfach nur aufsteht, die Hüfte aufmacht, die Muskulatur benutzt, umso besser. Denn wenn man sitzt, dann sitzt man auf seinem Po, auf der Rückseite der Oberschenkel. Und das sind keine Kontaktflächen. Die sind nie dafür gemacht gewesen, sich da drauf zu setzen. Das ist vergleichbar zu, wenn du auf der Seite schläfst und dich mit dem Kopf auf den Arm legst, dann schläft der Arm ein. Nicht? Das machst du nicht lange. Oder in der Sekunde, wo du es merkst, stehst du auf. Bei den Beinen passiert genau das Gleiche. Man drückt diese Muskulatur platt, sie wird kleiner. Und wenn du aufstehst, weiß das Gehirn gar nicht mehr, dass sie da ist, weil sie quasi eingeschlafen ist. Das heißt, wenn man eine sitzende Tätigkeit hat, dann kann man nur sagen, nimm so viele unterschiedliche Positionen ein, wie es nur geht. Ich hoffe, du hast einen Laptop, stell ihn auf die Fensterbank, flehst dich aufs Sofa, im Halbliegen, leg dich ins Bett mit dem Laptop, geh von mir aus an den Schreibtisch, sitz gerade, sitz schräg, sitz im Schneidersitz, sitz am Boden. Jede andere Position als Sitzen ist Gold wert. Das ist eine Sache. Aber das hat noch nicht so viel mit dem Fettstoffwechsel zu tun. Der Fettstoffwechsel ist von ein paar Elementen abhängig. Das eine ist die Kalorienmenge. Und das ist der mit Abstand häufigste Fehler, der mich nervt, wenn er falsch vorgetragen wird. Weil es ist immer dieses, ich will Fett verlieren, ja, dann musst du einfach weniger essen, als du verbrauchst, als du aufnimmst. Quatsch, du musst mehr verbrauchen, als du aufnimmst.
So, ja. Ihr bist schon so, so erregt und aufgeregt hier.
Genau, ich ringe schon auf. Und es ist so, wie viel Prozent gelten als übergewichtig? Wie viel haben ein Problem mit ihrem Fettstoffwechsel? Glaubst du, die sind alle zu doof, um das zu kopieren, dass sie weniger essen müssen? Das kann es doch nicht sein. Das hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern es gibt komplizierte Bedingungen, die man erfüllen muss, damit es überhaupt möglich ist. Und eine ist, man muss dem Körper genug Energie geben und das Defizit, was zwar da sein muss, darf nur sehr klein sein. Also ich würde, wenn ich nicht so viel Sport machen würde, vielleicht am Tag 3000 Kalorien verbrauchen und das Defizit darf bei einer trainierten Person Maximum 500, bei einer nicht trainierten Person 300 sein. Das heißt, wenn ich 2700 Kalorien zu mir nehme, dann kann ich die restlichen 300 aus Fett holen. Wenn ich aber nur 2000 zu mir nehme, dann ist es zu wenig und der Körper empfindet das Ganze als Notlage und schaltet auf Notmodus und Notmodus heißt, wir sparen jetzt Energie. Das heißt also, er reduziert die Kraft. Er reduziert den Kreislauf. Er reduziert die Zufuhr zum Gehirn. Man wird also schwach. Man wird müde. Man wird unkonzentriert oder depressiv oder beides. Und das Einzige, was er auf gar keinen Fall macht, ist Fett verbrennen. Nur weil man ein zu großes Defizit hat. Und bei FDH ist es auf jeden Fall zu wenig. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass der Körper in einen absoluten Ausnahmezustand kommt. Auf der Waage aber super, weil man weniger Darminhalt hat, weil man durch die Nährstoffe weniger Wasser einlagert. Das heißt, man wird leichter, aber man verliert kein Fett und man schädigt sich selbst. Das heißt also, die erste wichtige Bedingung ist, dass der Körper genug hat. Die weiteren Bedingungen sind, dass man in irgendeiner Form Krafttraining macht, denn Krafttraining produziert Hormone, die absolut essentiell sind, damit der Fettstoffwechsel überhaupt laufen kann. Außerdem ist es wichtig, dass diese NEAT hoch ist, also diese Non-Thermo. Und das macht man vor allen Dingen eben, indem man sich richtig bewegt und nicht nur 30% seiner Muskulatur benutzt, sondern eben 100. Das heißt also, sich richtig bewegen ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und dann kommen nur noch zwei Sachen eigentlich. Intervalltraining ist wichtig. Weiß eigentlich jeder, was es ist. Der Nutzen von Intervalltraining ist, dass der Körper in eine Situation gebracht wird, in der er wahnsinnig viel Energie ranbringen muss. Und der Fettspeicher ist riesig. Ich habe wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 15 Kilo Fett am Körper, was auch immer. Und ein Kilo Fett hat 9000 Kalorien. Das heißt also, ich habe irgendwas zwischen 100 und 100, weiß nicht, 145.000 Kalorien da zur Verfügung. Aber diesen Speicher geht der Körper erst an, wenn es wirklich wichtig wird. Und wichtig heißt, dieses Intervalltraining muss sehr, sehr anstrengend sein, dann macht er das. Das heißt, über Intervalltraining bringt man sich bei, schneller Fett zu verbrennen. Das ist der Nutzen von Intervalltraining. Mhm. Und beim Essen gibt es die Grundbedingung, jetzt mal unabhängig davon, dass es genug sein muss, dass man auch Pausen haben muss. Und deswegen haben sich diese Modelle durchgesetzt. Ich denke, die meisten werden wissen, was Intervallfasten ist. Da isst man zum Beispiel hat man 8 Stunden Zeit zum Essen und dann eben 16 Stunden nicht. Und das liegt daran, dass immer wenn man isst, wenn man irgendwas zu sich nimmt, der Fettstoffwechsel geblockt wird, weil der Körper entscheidet, da ist, kommt ja jetzt was, nehmen wir doch erstmal das. Muss ich nicht an mein wertvolles Fett rangehen. Genauso gut ist es gibt Menschen, die kommen damit nicht gut klar, genauso gut ist es zu sagen, ich esse morgens, mittags, abends und dazwischen gibt es eben nichts. Das heißt, Bauchspeicheldrüse kann sich einmal beruhigen, Insulin geht runter, Fettstoffwechsel kann wieder angehen, wenn genug Pausen am Tag sind. So, und das alles jetzt ist natürlich etwas, was nicht einfach so passiert. Das ist nicht, okay, iss mal ein bisschen weniger, mach FDH, klappt schon, oder mach Sport. Oder das hat überhaupt, Sport an sich hat überhaupt nichts damit zu tun. Denn Sport ist weder Krafttraining noch Intervalltraining. Sondern man muss diese Bedingungen systematisch erfüllen. Dann aktiviert man seinen Fettstoffwechsel und dann nimmt man kontinuierlich über Jahre Fett ab, wenn man das möchte.
Das ist natürlich schon sehr viel. Also
Klar. Sich
das sozusagen so hinzubauen, deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt, wie sieht der perfekt organisierte Tag oder optimierte Tag, sagen wir es mal so aus, wenn man einem das ein wichtiges Ziel wäre und man das schaffen möchte, weil man so das Gefühl hat, man muss schon den Tagesablauf irgendwie umstellen, man muss sich darauf einrichten. Und das ist zum Beispiel auch was ich dann irgendwann gemerkt habe, weil du mich vorhin gefragt hast, was sozusagen übrig geblieben ist von unserem Training damals, dass mir das doch gar nicht so wichtig ist, bestimmte Kilozahlen an Fett zu verlieren oder weiß ich nicht, sondern dass ich mir gedacht habe, das ist es mir irgendwie nicht wert. Ich habe vielleicht bestimmte Fitnessziele, die ich erreichen möchte, dass ich eben keine Schmerzen habe, wie du schon gesagt hast, dass ich meinen Rücken stärke, weil ich eben so viel sitze und all diese Sachen, was man so hat und dass ich eben auch in meinen Spaßsportarten dann mehr Energie habe und besser bin, aber das muss ich wirklich sagen, dass ich mich durch dieses Nachdenken von, will ich eigentlich meinen Tagesablauf so strukturieren, damit ich die und die Ziele erreiche, kann sein, dass das nochmal kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht ausschließen für die Zukunft, aber so für gerade dieses Corona-Jahr, weil wir es auch davon hatten, wo so viele Themen waren und wo so jeder so viel Stress hatte und so viel Aufregung einfach war im persönlichen Leben, dass ich gedacht habe, nee, eigentlich, ich schaffe das im Moment nicht, jetzt noch mir immer zu überlegen, ich muss jetzt 4 Stunden lang nur schwarzen Kaffee und Wasser trinken, damit ich sozusagen dann den Fettstoffwechsel noch wieder aktivieren kann. Und das ist ja auch schon eine Erkenntnis, die man mal für sich treffen muss und die dann einem irgendwie hilft.
Das reduziert ja auch wahnsinnig den Stress, zu wissen, ich weiß genau, wie es geht, ich kann das jetzt machen, aber ich habe jetzt weder Zeit noch Kapazität, das zu machen. Das ist auch eine der ersten Sachen, die ich mit Kunden von mir abklären muss. Wenn jetzt jemand 15 Stunden am Tag arbeitet und dann sagt, ja, ich möchte jetzt aber um 22 Uhr kommen, dann noch jeden Tag trainieren, ist so, nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Du brauchst Ruhe und Kapazität und Regeneration, um dich von den Einheiten zu erholen. Und wenn du die nicht hast, dann ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und was du berichtest, finde ich auch toll. Das ist so einer der besten Punkte, wie ich finde. Denn ich habe häufig Menschen, die sagen, ich möchte abnehmen. Dann sage ich, nee, du musst nicht abnehmen. Du möchtest dein Körperfett reduzieren. Du hast jetzt, was weiß ich, 50 Millimeter Fett am Bauch oder so. Und wenn wir dann ein paar Monate trainiert haben und im Prozess passiert ist, dass jemand anfängt, seinem Körper zu vertrauen, merkt, wie die Leistung sich steigert, er sich besser fühlt, der Alltag kein Problem mehr ist, der Sport Spaß macht. Und wenn ich dann irgendwann am Ende des Trainings sage, wie sieht es aus, wollen wir Fett messen? Und der dann sagt, wozu das denn? Weißt du, dann hat man es geschafft eigentlich. Weil, na klar ist das weniger geworden, aber es interessiert ihn überhaupt nicht mehr.
Mhm.
Eigentlich müsste es so sein. Cool.
Ja, aber es ist ein langer Weg auf jeden Fall. Also
Und
das, wie gesagt, das verändert sich ja auch immer mal wieder. Also wenn man wieder eine Phase hat, wo man denkt, Gott, was weiß ich passe ja plötzlich gar nicht mehr in das Kleid an, dann hast du eine ganz andere Motivation oder hast du wieder ein anderes Ziel.
Ja.
Jetzt haben mich natürlich ganz viele Leute gefragt, nach langer Pause. Hier hat einer geschrieben, womit fange ich an zu trainieren? Nach jahrelanger Pause, lang mit 6a geschrieben. Solche Fälle hast du ja vielleicht auch mal bei dir im Studio, die dann wirklich nichts gemacht haben.
Klar.
Was ist denn da so der erste Schritt?
Die richtige Bewegung finden. Es ist jetzt einfach zu sagen, lauf los, wird Knieschmerzen, Rückenschmerzen, sonst irgendwas Schmerzen produzieren, sondern demjenigen erstmal beibringen. Und man weiß gar nicht, ob er das jetzt seit 10 Jahren nicht mehr kann oder ob er es seit seit er in die Schule gekommen ist, schon falsch gemacht hat. Aber das erste ist über Grundübungen wie Kniebeuge, gerade stehen, Rumpf aufbauen, heben lernen, jemandem zeigen, wie die Grundmuster sind und ihm dann versuchen beizubringen, wie er das in den Alltag überträgt. Und das in einen Sport zu übertragen, ist nochmal das nächste Level. Mhm. Das ist auf jeden Fall der Anfang, denn alle anderen Sachen hängen ja davon ab. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Tennis spielen, dann schlägst du die erste Vorhand und dein Knie ist weg. Weil du bewegst dich falsch, du kannst es nicht sichern. Wenn du sagst, ich möchte ein Intervalltraining machen, fängst an, direkt aus dem Stand Sprünge und Hampelmänner zu machen, passiert das Gleiche. Ich möchte meine Ausdauer trainieren. Du kannst deine Ausdauer gar nicht äußern, weil du gar nicht das Bewegungsmuster hast, um es zu tun sozusagen. Wenn du mit einem falschen Laufstil läufst, dann brichst du zusammen, weil dein Laufstil falsch ist und nicht, weil deine Ausdauer weg ist. Das heißt also, das Wiederfinden des richtigen Bewegungsmusters muss der Einstieg sein. Ansonsten ist alles andere auch nicht möglich.
Jetzt kam auch die Frage, wenn man eben anfängt, zum Beispiel eine Kniebeuge zu machen. Mhm. Da wirbst du ja auch sehr dafür, dass man auf jeden Fall
fünf pro Tag.
Ja, genau, dass man ja so oft gar nicht weiß, ob man das jetzt richtig macht. Gibt es irgendeinen, also selbst wenn man jetzt auch einen Online-Kurs von dir macht und ich mache das zu Hause nach, weiß ich ja in dem Moment trotzdem nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Gibt es da irgendeine Hilfestellung, um so ein gewisses Gefühl dafür zu haben, sich filmen oder wie würdest du das empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal habe ich auch Highlights dazu und so, da kann jeder reingucken, genau. Wenn er sich gleich einen Kurs machen will, sondern reingucken und ich beschreibe das und dann ist auf jeden Fall filmen und sich das Ganze von der Seite anschauen. Und aber auch so vom Gefühl ist es so, wenn man runterkommt, die Fußsohlen flach am Boden hat und keine Schmerzen hat und da unten passiv ist, das ist schon mal ziemlich gut. Das ist das Ziel, was eigentlich jeder innerhalb von ein paar Wochen erreichen sollte. Wenn man das aus dem Stand hinbekommt, sehr gut. Wenn nicht, wäre das etwas, worauf man erstmal hinarbeiten sollte. Weil die tiefe Position, die Hocke, so wahnsinnig wichtig ist. Wer die nicht kann, der hat schon oder wird bald Probleme kriegen. Das kann man so einfach sagen.
Meine Kollegin fragte jetzt auch gerade noch, bevor du kamst, Plank, also die Planke. Mm. Ja, hat sie jetzt aufgehört, das zu machen, weil sie weiß nicht, ob sie es richtig macht. Und jetzt macht sie gar nichts mehr.
Das ist auch nicht so gut.
Ne? Ja, also die meinte auch so, wenn sie ist einfach dann so demotiviert, weil sie keine Vorstellung hat, ob sie, es fühlt sich alles nicht richtig, sie weiß es einfach nicht, ob sich es richtig anfühlt oder nicht. Das ist doch ganz schwierig, das irgendwie festzustellen, oder?
Total. Ist super schwierig, aber auf der anderen Seite ist es so, keine Ahnung, fünfmal mit Sport oder Laufen oder sonst irgendwas anfangen und das 3 Wochen durchhalten, sich zwingen, obwohl es weh tut, keinen Spaß macht, keine Erfolge bringt und dann ein halbes Jahr später wieder das Gleiche, das ist auch schwierig. Weißt du, wenn man sich sozusagen einmal mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzt, das ist zwar schwierig und da muss man Videos machen, sich das angucken und irgendwen fragen, der sich damit auskennt. Aber dann hat man wenigstens Erfolg, weil das macht man einmal und danach kommt man nicht wieder auf die Idee, eine falsche Hocke, eine falsche Kniebeuge, einen falschen Schritt zu machen. Und der Unterschied ist ja eben dies, dass es nicht darum geht, wie du 3-mal pro Woche eine halbe Stunde läufst, sondern jeder Schritt, jedes Mal, wenn du vom Stuhl aufstehst. Alles, was du tust im Alltag, wird sich verändern. Und deswegen ist die Wirksamkeit von diesen Dingen auch so viel größer. Natürlich macht das keinen Spaß. Natürlich macht es, also mir schon, ich finde es toll, aber den meisten eben nicht. Das ist total trocken. Aber ja gut, du musst es auch lernen, wie du die Zähne putzt, weißt du? Also es ist einfach etwas, was der Körper braucht. Wenn du es nicht machst, geht es ihm schlecht. Wenn du es machst, geht es ihm gut. Und davon hast du eine Menge Benefit. Also ist ein bisschen so, mach's halt.
Aber das ist dann nicht so, weil das auch, glaube ich, dann häufig ist, wenn man so das Gefühl hat, also irgendwie weiß ich jetzt nicht so richtig, dann hört man halt wieder auf, ne? Und dann geht es halt nicht weiter.
Ja.
Und da schließt auch eigentlich eine Frage an, die auch kam. Wie viele Stunden in der Woche muss man in Anführungszeichen trainieren, überhaupt einen Fortschritt zu bemerken? Und ich glaube, das kommt echt von diesen Apps. Also
ja, genau.
Ich habe, glaube ich, wirklich jede Fitness-App, die es gibt, ausprobiert und schon mal durchgeturnt.
Ich habe noch keine, verdammt.
Ja, genau, mach bitte mal eine, das wäre vielleicht dann gut. Aber also da hat man halt immer so das Gefühl, es gibt einen ganz genauen Plan, an den musst du dich halten und dann musst du halt, was weiß ich, 3-mal in der Woche die und die Übungen machen und das essen und dann erreichst du das und das Ziel. Mhm. Und sicherlich erreicht man irgendein Ziel, wenn man das so durchzieht, das mag schon sein, aber es ist halt auch sehr schwer, da dran zu bleiben. Und ich glaube, also worauf ich hinaus wollte, dass halt das so ein bisschen die Vorstellung ist, die sich in den Köpfen verfestigt hat, dass man halt einen Plan verfolgt und dann schafft man es.
Genau, also Plan ist grundsätzlich gut. Problem ist, wo fängt man an? Und ich bin ja Personal Trainer, das heißt, ich kann immer nur eine Person. Weil ich durchdrehe, wenn ich eine Gruppe vor mir habe und 10 Leute sehe, die alle auf einem völlig unterschiedlichen Level sind und ich müsste mit jedem was anderes machen und das geht in einem Kurs nicht. Das heißt also, jemand, der viel Kraft hat, wird dazu neigen, zu sagen, hey, super, ich mache jetzt Kräftigungsübungen. Ist das Letzte, was er braucht. Ich muss ihm dann sagen, du müsstest dringend an deiner Koordination und deiner Beweglichkeit arbeiten. Jemand, der sehr beweglich ist, wird sagen, super, ich mache Yoga Pilates, lass noch mal ein bisschen an der Beweglichkeit arbeiten. Ich müsste aber das genaue Gegenteil tun, mit ihm an seiner Kraft, an seiner sonst was arbeiten. Und deswegen ist es, natürlich braucht man einen Plan, aber man muss auch wissen, wo man jetzt steht. Und es gibt keine zwei Pläne, die gleich sind. Ich habe in den letzten, oh Gott, wie lange bin ich Personal Trainer? 25 Jahre oder so, nicht zwei gleiche Pläne mit Kunden von mir gemacht, weil die Menschen einfach alle anders sind. Manchmal sind die Unterschiede nicht so groß, aber meistens eben schon. Deswegen ist es gibt nicht den einen Plan, es gibt deinen Plan.
Und was würdest du denn sagen, wenn man jetzt den Plan für sich gefunden hat, wie lange dauert es? Das ist natürlich auch eine super pauschale Frage, klar. Aber eigentlich also, so einen ganz groben Zeithorizont, wo man dann schon mal merken müsste, jetzt geht vielleicht was leichter im Alltag oder so, dass man auch vielleicht ja. Auch so das Gefühl hat, man macht jetzt also, was richtig.
Ja. Wenn wir jetzt zu diesem Maximalplan von vorher mit dem Fettstoffwechsel gehen würden, da kann man ja sagen, was das an Zeitaufwand wäre. Das heißt, da müsste man täglich ein Intervalltraining machen. Das dauert 6 Minuten täglich.
Ja.
Das ist, um den Fettstoffwechsel anzuregen. Dazu würde man Krafttraining machen. Jetzt vorausgesetzt, man weiß, wie es geht, was ein Problem ist. Aber wenn wir jetzt mal voraussetzen, man weiß, wie es geht, dann würde man 3-mal pro Woche eine 1/2 Stunde Krafttraining machen. Das ist viel, keine Frage. Aber dafür kann man dann auch den maximal möglichen Erfolg erwarten. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn du sagst, ich mache pro Woche 2-mal Intervalltraining und ich mache 2-mal pro Woche Krafttraining und verändert damit aber ja die Art, wie ich mich die ganze Zeit bewege durch das Krafttraining. Das heißt, ich gehe jede Treppe anders hoch und durch das Intervalltraining ist es ja so, ich verbrenne jetzt nicht in den paar Minuten ganz viel Energie, sondern ich verändere, wie der Körper den ganzen folgenden Tag arbeitet, nämlich mehr Energie aus Fett holt. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, wie viel Aufwand betreibe ich, sondern welche Signale gebe ich dem Körper, damit er ab dann etwas verändert. Und deswegen ist die Frage so ein bisschen vom Ziel weg sozusagen. Man kann mit, keine Ahnung, 2-mal pro Woche Krafttraining und 2-mal pro Woche Intervalltraining ziemlich hohe Effekte haben, wenn man noch nicht so trainiert ist. Jemand, der seit 20 Jahren Triathlon macht, der wird damit nicht so viel Erfolg haben.
Ja, also sich das vielleicht einfach nochmal vor Augen führen, dass man erst am Anfang mal überlegt, wo stehe ich eigentlich und genau. Was ist realistisch.
Wo ist mein Schwachpunkt? Was ist mein größtes Defizit? Und das ist das, was man machen muss. Ganz sicher immer das, worauf man am allerwenigsten Bock hat. Ist immer so.
Das ist ja wirklich immer so. Also das, ich muss noch einmal kurz fragen, das Intervalltraining, das würde man direkt morgens machen, wenn man aufsteht?
Kann man, ist nicht wichtig.
Es ist nicht wichtig, kann man auch abends machen.
Kann man, muss auch nicht nüchtern sein, kann man morgens, abends machen, man kann machen, ja. Was man will. Man würde sowas machen wie 30 Sekunden Vollgas, also sinnvollerweise ein bisschen aufwärmen, 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause, 6-mal fertig. Es muss halt nur sehr anstrengend sein. Also es kann Fahrradfahren sein, es kann Springen auf der Stelle sein, Laufen, Treppen, völlig wurscht.
Jetzt kam natürlich auch häufig die Frage nach der Motivation. Wir haben das Thema schon häufiger, also ein paar Mal jetzt angekratzt. Was kann man da sagen? Wie kann man sich motivieren? Also
ja, es ist die Klärung vorher. Es ist, wenn du einen Sport hast, der dir Spaß macht, dann musst du dich nie motivieren, den zu machen. Wenn du dann aber irgendwann merkst, dass der dich nicht trainiert, dann kann das frustrierend sein. Aber wenn du dir vorher klar machst, ich möchte schmerzfrei sein, dafür ist der Aufwand, keine Ahnung, 3-mal pro Woche 1/2 Stunde Krafttraining, irgendwas, keine Ahnung. Ja? Und das musst du für 8 Wochen machen. Dann macht man das. Das hat man vorher entschieden und man hat das Ziel vor Augen und man hat Leidensdruck. Also es ist wirklich diese Geschichte mit dem Schweinehund. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die in ihrem Leben immer wieder frustriert, gedemütigt, beschämt wurden. Im Sportunterricht, im Fitnesskurs und so weiter. Und das heißt, und dann haben sie gesagt, okay, ich fange jetzt alleine an. Und dann sind sie losgelaufen, dann hat das Knie wehgetan. Und das heißt, wenn man so viele Misserfolge hatte, dann fällt man irgendwann die sinnvolle Entscheidung, okay, ich lasse den Scheiß, ich möchte das nicht. Aber Menschen, Kinder, jeder mag es, wenn irgendetwas funktioniert. Wenn man irgendwas probiert und es klappt. Das freut einen. Das ist einfach so. Ich probiere das, es ist eine schwere Aufgabe, ich schaffe es und ich werde besser darin. Das freut jeden Menschen, egal was es ist. Und wenn man diese Erfahrung beim Training macht, jedes Mal, wenn ich antrete, klappt es ein bisschen besser als letztes Mal, dann hat das überhaupt nichts mit Motivation in dem Sinne zu tun, sondern das ist einfach ein Training.
Ja, das stimmt. Also ich kann es ja nur mal aus meiner persönlichen Sicht sozusagen was dazu noch sagen, dass man ja auch gerade beim Training, wenn man merkt, man hat einen Fortschritt, das ist ja auch so eine kleine Kontrolle. Also man sieht sozusagen einen Fortschritt und bei vielen Dingen im Leben hat man ja sehr wenig Kontrolle über die Geschehnisse, was so passiert.
Total.
Und ich möchte jetzt wirklich nicht dazu irgendwie ermutigen, dass man mit einem sehr extrem kontrollierten Blick irgendwie auf den eigenen Körper immer blickt und da irgendwie übertrieben rangeht. Das meine ich nicht. Aber was du schon gerade sagtest, dass man so ein kleines Erfolgserlebnis hat, was man sich selbst generiert hat, das ist ja auch was Gutes für die Psyche. Also das kann halt
natürlich
auch
kann man auch abdriften, helfen. Aber natürlich, die echte Welt ist viel komplizierter als Training. Es gibt eine relativ klar umrissene Aufgabe. Es gibt verschiedene Lösungsansätze und dann probiert man das und dann ist es besser und dann probiert man das und es ist besser. Es ist alles Verhältnis zu, keine Ahnung, Politik oder sonst irgendwas, echt nicht so kompliziert. Es ist eine überschaubare Welt. Eigentlich ganz angenehm.
Ja, eben. Genau das meinte ich. Wenn man dieses Gefühl hat, das motiviert dann ja auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich neulich was Interessantes festgestellt. Und zwar, ich hatte ja hier auch geschrieben, Mann, aber gemeint war ich. Und zwar habe ich nach längerer Zeit wieder mit dem Schwimmen angefangen. Und war total überrascht, was für eine gute Ausdauer ich da hatte. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil ich beim Joggen beispielsweise, was mir schon auch manchmal so Spaß macht, einfach um rauszukommen, zum Beispiel nach einem Arbeitstag, dass ich sage, ich will mich jetzt nochmal verausgaben, so aus diesem Hintergrund mehr. Aber da bin ich einfach so schnell, so am Ende und am Limit einfach angelangt. Und es dauert ewig, bis ich da mal einen Trainingsfortschritt sehe und merke, ich kann irgendwie noch einen Kilometer länger laufen oder noch 10 Minuten länger. Das ist richtig, richtig mühsam für mich. Und beim Schwimmen war das halt gar nicht so. Ich vermute mal, es liegt auch daran, dass ich sozusagen mal als Kind die Technik einfach richtig gelernt habe. Also ich kann zum Beispiel richtig kraulen, was auch nicht so viele Leute können. Dann ist es für mich nicht so anstrengend. Aber trotzdem war ich fasziniert, dass ich gedacht habe, hey, ich habe ja offensichtlich eine Ausdauer. Also irgendwie ist da was da, aber es ist nur in dieser einen Sportart.
Ja, aber es ist das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Du hast beim Schwimmen die perfekte Technik und dann kannst du deine Ausdauer äußern.
Ja.
Und der Unterschied vom Schwimmen ist halt relativ zu an Land, es wirkt keine Schwerkraft.
Ja.
Und deswegen ist Laufen oder die echte Welt über Wasser, ich schwimme auch gerne, einfach viel härter. Weil du musst dein Körpergewicht mit einem Bein plus Schwung abfangen und tragen und wieder absprengen können. Das heißt, du mit deiner Technik brauchst tatsächlich viel weniger Leistungsfähigkeit, um schwimmen zu können. Und weil du es als Kind mal gelernt hast, machst du direkt das Richtige. Aber du hast unter Wasser die Möglichkeit, mit dem perfekten Bewegungsmuster das zu äußern, was da ist. Und an Land fehlt dir ganz sicher nicht die Ausdauer, hast ja gezeigt, dass sie da ist, sondern dir fehlt die Kraft, die Ausdauer auf die Straße, ist so eine blöde Business-Redewendung, aber in dem Fall passt das, auf die Straße zu bringen. Es wäre jetzt ziemlich sinnlos zu sagen, du joggst einfach weiter los, kommt schon. Oder du versuchst, deine Ausdauer zu trainieren. Sondern was dir fehlt, ist Kraft. Du hast nicht die Kraft, die Beine, das Becken, den Rücken so zu halten, dass du die Ausdauer, von der wir ja wissen, dass sie da ist, einsetzen kannst. So, das ist ein super Beispiel für den Unterschied von einfach loslaufen oder sich erst mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen und dann loslaufen. Und dann könnte Laufen auch so leicht sein wie Schwimmen für dich.
Ja, deswegen wollte ich jetzt auch nochmal, weil ich gedacht habe, das ist so ein persönliches Beispiel aus meiner Welt. Aber ich glaube, dass das halt vielen Leuten, das Gleiche ist ja mit Fahrradfahren oder was auch immer, dass man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass ich in dieser anderen Sportart vermeintlich so schwach bin und nicht von der Stelle komme.
Ja.
Also aber das war ganz interessant.
Da ist es wieder Bewegungsmuster, sich richtig bewegen und so. Ja.
Und das ist ja dann auch wieder eine Motivation, wenn man das feststellt,
zu
sagen, okay, ich muss vielleicht doch mal hier wieder Alus Tipps weiter etwas konsequenter befolgen.
Es soll einem das Leben leichter machen. Das ist natürlich bei den Übungen jetzt relativ spaßbefreit, aber auch nicht so mega anstrengend. Aber es soll vor allen Dingen dazu führen, dass du sofort merkst, dass die Dinge, die du tust, dir leichter fallen.
Ja. Jetzt kam hier noch eine Frage, die ich ganz interessant fand. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Bestes Training gegen Bauch- und Hüftspeck.
Tja. Genau. Gut. Da stecken eine Menge Elemente drin.
Die Fragen liebst du am meisten, oder?
Man muss es auseinandernehmen. Bauch und Hüftspeck. Da steckt ja der Gedanke drin, dass Bauch und Hüftspeck irgendwie zu differenzieren wäre von anderem Fett. Ist es aber nicht. Sondern Fett ist Fett und man kann fast nicht steuern, wo der Körper was wie ablagert. Und es gibt keine lokale Fettverbrennung. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt Bauchfett ab oder Hüftfett oder was auch immer, das geht nicht. Du kannst 1000 Crunches machen, davon wirst du nicht mehr Fett am Bauch verlieren als irgendwo sonst. Und von Crunches wird man eh nicht so viel Fett verlieren. Das heißt, es bleibt bei der Antwort von vorher. also jemand, der real zu viel Fett hat, ja, nicht jeder, der denkt, dass er zu viel Fett hat. Wenn jemand einen sehr hohen Körperfettanteil hat, dann ist das Einzige, was man über ihn sagen kann, dass sein Fettstoffwechsel nicht funktioniert. Da mag es eine Menge Gründe für geben, aber das ist das Thema, was man angehen muss. Da kann man sich fragen, funktioniert der nicht, weil sein Bewegungsmuster schlecht ist, weil er versucht, sein Körpergewicht nur mit einem Viertel seiner Muskulatur zu bewegen. Deswegen ist er gestresst, deswegen funktioniert der Fettstoffwechsel nicht. Oder funktioniert er nicht, weil er eine schlechte Vmax hat, heißt das. Das heißt, er kann einfach wenig umsetzen. Das heißt, er müsste mehr Intervalltraining machen. Oder funktioniert der Fettstoffwechsel nicht, weil er sehr häufig isst. Und, also häufig, gar nicht viel isst. Das ist übrigens auch wichtig, dass Menschen mit viel Fett grundsätzlich nie diejenigen sind, die viel essen, sondern eben diejenigen, die einen gestörten Fettstoffwechsel haben. Mhm. Und man kann die Frage nicht beantworten, bis man denjenigen nicht vor sich hat. Es kann sein, dass der oder die jetzt sagt, ich probiere es mit Krafttraining und es bringt aber kaum was, weil das nicht das Thema ist. Es kann sein, dass derjenige sagt, ich mache jetzt Intervalltraining, das bringt aber nichts, weil das nicht das Thema ist. Man muss sich überlegen, wo ist der Schwachpunkt. Deswegen kann man kein allgemeines Mittel rausgeben.
Ja.
Auf gar keinen Fall kann man sagen, okay, ich gebe dir eine Hüftübung, ich gebe dir eine Bauchübung und jetzt machst du jeden Tag 1000 davon und das wird es bringen. Das wäre schwer kontraproduktiv.
Eine Freundin von mir hat früher im Studium immer 100 Sit-Ups am Tag gemacht.
Und dann hat sie einen Bandscheibenvorfall.
Also ich weiß nicht, da waren wir halt auch 19, also da ist vielleicht noch nicht so viel passiert, aber das war immer so, ich habe mal gedacht, was? Also wie kann man...
Das ist schon sehr ungezielt, das kann man sagen.
Fällt mir jetzt also, gerade irgendwie ein.
Das ist eine beeindruckende Leistung, klar, aber ist schon also sehr sinnlos, ja.
Jetzt hatte noch jemand gefragt, was kann man nach einem langen Arbeitstag machen, um sozusagen überhaupt mal wieder sich zu mobilisieren? Gibt es da irgendwas, wo du sagen wirst, okay, wenn man aufsteht vom Computer? Wir hatten jetzt schon vorhin gesagt, das Schlechteste ist dann zu sagen, jetzt mache ich irgendein Workout, für das ich jetzt gar nicht vorbereitet bin. Ja. Was wäre da so eine Übung oder irgendwie, was kann man da machen?
Also die beiden Klassiker sind, was man machen kann, um das zu nicht zurückzudrehen, aber zu versuchen zu kompensieren, was der Tag gemacht hat, ist hocken, weil das einfach die Gegenbewegung ist. Denn beim Sitzen wird der Oberschenkel nach vorne in die Hüfte gedrückt und dann wird es vorne in der Hüfte eng und dann kann es einklemmen, im Pinschen, dann kann man Schmerzen haben, dann kommt man in die falsche Position. Und hocken ist die Gegenbewegung. Das heißt, die Hocke, ich habe jetzt gerade am Bahnsteig gehockt, weil ich wusste, ich werde im Zug sitzen, kommen natürlich leicht seltsame Blicke, so, aber am Ende ist mir dann auch egal. Und das zweite ist die Dehnung der Oberschenkelvorderseite.
Yeah.
Also es gibt diesen klassischen Couch-Stretch, wo man den Fuß hinten auf ein Sofa macht und dann das Knie an Boden und dann versucht, die Oberschenkelvorderseite zu dehnen. Keine Ahnung, vielleicht kann man es irgendwie verlinken oder so.
Ja. Yeah.
Auf der Instagram-Seite von mir gibt es genug Couch-Stretches, weil die Oberschenkelvorderseite sehr fest, sehr hart wird und wenn man die aufmacht, dann hat man eine Chance, besser aufzustehen und sich wieder freier zu bewegen erstmal.
Okay, ja, das ist doch schon mal ganz gut. Müsste ich wahrscheinlich jetzt heute nach unserem Podcast auch schon wieder machen, weil ich den ganzen Tag hier noch gesessen habe.
Haben wir zusammen.
Das ist aber auch tatsächlich was, das wollte ich dir noch sagen, was ich echt seit diesem Training damals bei dir, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es zu 100% konsequent immer verfolge, aber das Dehnen und Mobilisieren, das ist mir dadurch erstmal klar geworden, dass das halt nicht nur was ist, was Turner oder Yoga-Leute machen, sondern dass man das hört sich so beknackt an, wenn man das so sagt, aber es war mir halt einfach nicht so klar, wie wichtig das ist. Und dass man das zum Beispiel auch, um sich mal überhaupt zu mobilisieren, wenn man sozusagen, wenn ich jetzt zum Sport gehe, heute Abend habe ich noch so einen High-Intensity-Kurs mit einer Freundin, da gehen wir so zum Spaß noch hin, dann mache ich das halt vorher zu Hause einfach, um überhaupt mal mich darauf vorzubereiten. Und das ist was ich sozusagen für mein Leben mitgenommen habe.
Du erschaffst die Voraussetzung für richtige Bewegung in dem Workout. Das ist Gold wert, das ist toll.
Ja. Ich kann euch wirklich das alles nur empfehlen und ich möchte jetzt auch nicht, dass es hier zu werbungsmäßig rüberkommt, aber ich hätte auch Alo nicht eingeladen in den Podcast, wenn ich nicht jetzt wirklich davon überzeugt wäre, was du machst. Jetzt höre ich mich wirklich auch so wie so ein Influencer an, ne? Wenn die dann immer sagen, ja, ich würde euch dieses Produkt nicht zeigen, wenn ich nicht wirklich richtig toll finden würde.
Ja, und, lustig.
aber danke. Ich glaube, da könnt ihr auch was mitnehmen und was lernen und vor allem eben ein bisschen vielleicht das Ausschaffen von diesem, bei mir sind das wissen die Podcast-Hörer auch, waren es halt immer die Oberschenkel, die mich mein ganzes Leben lang genervt haben und ich immer gedacht habe, das ist irgendwie sind die kräftiger als bei anderen Frauen. Wie kann das sein? Und wenn man sich dann mal ein bisschen mit dem Körper auseinandersetzt und auch lernt, wie froh man sein kann, wenn man gesund ist und keine Schmerzen hat, dass das halt so viel mehr wert ist, als halt jetzt auszusehen wie Influencerin XY. Und was man vielleicht auch aufbringen müsste an Zeit und Energie und Timing und Selbstdisziplin, um das zu schaffen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Und wenn man dann halt feststellt, dass... Weiß ich nicht, ich habe vielleicht auch noch ein paar andere Hobbys und möchte noch ein paar andere Sachen machen, das ist mir doch nicht so wichtig, dann ist doch auch okay.
Ja, richtig gut.
Hallo, ich hätte bestimmt noch 1000 weitere Fragen an dich, aber ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit heute und dass du mir diese ganzen Fragen auch aus der Community nochmal beantwortet hast und ja nochmal so ein bisschen einen Einblick auch gegeben hast in deine Arbeit und Philosophie mit Work It Training Hamburg. Und das war's für heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast in der Sportausgabe. Nein, jetzt habe ich schon wieder Sport gesagt, in der Trainingsausgabe heute. Danke, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Danke, Alo.
Vielen Dank.
Und bis zur nächsten Woche.
Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @TheRealWorldPodcast.